Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie »Wer gibt, gewinnt, leben« und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast »Wer gibt, gewinnt«. Und heute habe ich eine außergewöhnliche Person hier mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Er ist Mitglied bei BNI seit dem Jahr 2016, hat einen Getränkehandel und hat sich spezialisiert mit alles, was mit Getränken zu tun hat, über den Verleih von Festzelten, macht Messen, macht VIP-Zelte, kannst alle Arten von Getränken haben. Und ich habe gerade im Vorgespräch mit ihm gesprochen und gesagt, die letzten 2 Jahre waren die herausforderndsten Jahre seines Unternehmerlebens. Und da möchte ich 2 Dinge dazu sagen. Das erste ist natürlich Corona und Feste. Das, allein ich, das ist irgendwo schon, funktioniert nicht. Und das zweite ist, du kommst aus der Gemeinde, wo die Flutwelle in Deutschland durchgezischt ist. Und ich glaube, das war noch viel ärger als wahrscheinlich die Corona oder Covid-19-Pandemie. Liebe Zuhörer, wir haben heute Michael Juchen hier. Gibt es ihm einen Riesenapplaus, weil was der in den letzten Jahren geleistet hat, ist außergewöhnlich. Ich glaube, die letzten 2 Jahre waren wahrscheinlich wie 10 in einem normalen Jahr oder 15 in einem normalen Jahr. Michael, schön, dass du da bist. Hochachtung, dass du das durchgestanden hast und immer noch lachen kannst. Also das ist ja, ich glaube, das zeichnet dich auch aus. Michael, sag mal ganz kurz, in den letzten 2 Jahren die 2 bewegendsten Momente in deinem Leben von den letzten 2 Jahren.
Die 2 bewegendsten Momente in den letzten beiden Jahren. Geschäftlich und privat der Zusammenhalt der Familie und jetzt in den letzten Monaten die Solidarität der Menschen in der Republik. Das ist ganz klar Fakt, ja.
Sehr gut. Jetzt bist du seit 5 Jahren bei BNI und hast gesagt, das, was in den letzten 2 Jahren widerfahren ist, ist außergewöhnlich. Schilder mir ganz kurz, Covid-19 startet, das war ja der erste Impact für dein Unternehmen und danach die Flutkatastrophe. Erzähl uns einmal ganz kurz, wie ist es da ergangen, was ist passiert, dass einmal die Zuhörer den Umfang verstehen, was da passiert ist, weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die da einen Doppelcheckpot gemacht haben, negativ gesehen.
Ja, schön erklärt, ja. Fakt ist, dass aufgrund von Covid-19 wir in dem kompletten Veranstaltungssektor eingebrochen sind. Das heißt, wir mit unseren Festzelten, mit unseren ganzen Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, die waren ja von jetzt auf gleich weg. Trotz allem ist es mir gelungen, keiner meiner Mitarbeiter entlassen zu müssen. Und während dieser Zeit hatte ich auch noch das große Glück, Chapter-Direktor meines Chapters zu sein. Und es waren gleich 2 Herausforderungen. Einmal mein Unternehmen weiter durch diese Krise zu bringen und auf der anderen Seite das Chapter zusammenzuhalten, was aufgrund von den nicht mehr anwesenden Live-Treffen natürlich extrem schwierig gewesen ist. Aber beide Dinge haben dazu geführt, dass wir weiter und enger zusammengewachsen sind und mehr füreinander da gewesen sind. Das darf man unterm Strich sagen. Also diese Krise Corona hatte auch etwas Positives, wenn man so sagen darf. Wir sind einfach näher zusammengewachsen. Das ist ganz einfach so.
Michael, wie viele Mitarbeiter hast du bei dir im Betrieb, dass wir eine Vorstellung haben?
Mit den Aushilfen sind es 22.
Das ist doch schon eine ganze Menge. Und ich meine, du bist ja einer auch, der gibt und der sich wirklich einbringt. Aber jetzt muss man sich vorstellen, es ist eine außergewöhnliche Situation und dann noch die Flutkatastrophe. Liebe Zuhörer, wenn ihr es nicht wisst, er war genau im Epizentrum. Erzähl mir ganz kurz, wie war der Abend, wie war der Tag? Wie, ich meine, das können Sie, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man da nicht dort war.
Also, das ist sehr, sehr kurz erklärt. Der Tag, der 14. Juli, war ein Mittwoch und es war ein sehr, sehr regnerischer Tag. Und ich habe dann gegen 17 Uhr meine ersten Mitarbeiter nach Hause geschickt, weil sie Angst hatten, dass sie aufgrund des Hochwassers nicht mehr in ihre Orte gekommen wären. Und ich habe dann gegen 21.30 Uhr einen Anruf meiner Auszubildenden bekommen, die mir mitgeteilt hat, dass sie gerettet sei. Und auf die Frage, warum gerettet, hatte sie mir dann Bilder geschickt. Das waren die letzten Bilder, die ich bis zu dem Zeitpunkt bekommen habe. Wie es bei ihr aussieht. Geistesgegenwärtig habe ich reagiert, habe zwei meiner Mitarbeiter noch erreichen können Und wir haben innerhalb von 70 Minuten, das war die Zeit, die uns geblieben ist, versucht, alles zu retten, was zu retten ging, geistesgegenwärtig, obwohl da, wo wir unseren Betrieb haben, noch nie Hochwasser gewesen ist. Wir haben noch LKWs weggefahren, wir haben noch ein paar Anhänger weggefahren, noch andere Fahrzeuge weggefahren. Und gegen 22.50 Uhr lief die Straße voll mit Wasser. Und binnen 10 Minuten stand ungefähr 1 Meter Wasser auf der Straße und innerhalb der nächsten 20 Minuten stand das Wasser über 2,50 Meter hoch in meinem Firmengelände. Und ich konnte meinen Server noch retten, habe mich dann im Prinzip in den ersten Stock auf die Terrasse gerettet und habe dann in der nächsten halben Stunde, Stunde gesehen, wie im Prinzip meine komplette Existenz weggeschwommen ist. Innerhalb von gut 15 Minuten sind mehrere 10.000 Kisten Getränke weggespült worden, es schwommen Autos weg, es schwommen Anhänger weg. Alles, was da war, wurde im Prinzip 2,80 Meter überflutet in meinem Standort in Heimersheim. An meinem Standort in Sinzig hatte mein Bruder sich noch retten können, der ist bei gut 3 Meter aus der Flut rausgeschwommen und da stand das Wasser, weil wir da etwas tiefer liegen, gut 5,20 Meter. Das heißt also, alles, was da je gewesen ist, ist im Prinzip, das Gebäude steht noch, aber alles andere ist weg.
Wahnsinn. Also am Ende des Tages hast du das gleich gecheckt, dass es dann, war dir das bewusst, dass es um Leben und Tod gehen kann? Wenn du dann an der falschen Stelle bist, bist du auch weg. Also du hast doch keine Chance mehr.
Ja, ich hatte noch telefoniert und man hatte mir dann seitens der örtlichen Feuerwehr gesagt, man wüsste, dass ich da wäre und ich solle bitte aushalten, man würde mich abholen. Und gegen 24 Uhr, circa genau 24 Uhr, es war ja kein Strom mehr da, mein Handy wurde langsam leer, hat man mir mitgeteilt, dass man mir alles Gute wünsche, dass man leider nichts mehr für mich tun könne, weil das eigene Leben vorgeht. Und man wünsche mir viel Glück und ich soll aufs Dach klettern und hoffen, dass es gut geht.
Hast du das auch gemacht? Bist du aufs Dach geklettert?
Das ging bei mir leider nicht. Das Haus ist so blöd konzipiert, dass ich von der Terrasse nicht aufs Dach kommen kann und ich habe ein Flachdach und ich hätte mir mit einer Säge ein Loch in die Decke schneiden müssen, aber ich hatte keine Säge mehr da. Ich hatte da saß von einer gepackten Tasche, meinem Laptop, meinem PC und den wichtigsten Dokumenten, die ich noch retten konnte, quasi auf der Terrasse, auf leeren Kisten, weil schon Wasser auf der Terrasse stand und Gott sei Dank ist das Wasser nicht mehr weiter gestiegen, aber es war schon ein sehr beängstigendes Gefühl, weil auch schon Autos mit Menschen drin vorbeigeschwommen kamen. Und diese Wassermassen, dieses Rauschen von dem Wasser, das war sehr, sehr, sehr extrem. Und realisiert hat man im Endeffekt erstmal nur, was passiert, aber viel weiter kann man in dem Moment gar nicht denken, weil man denkt einfach nur, hoffentlich hört das Wasser irgendwann auf und es hat dann irgendwann aufgehört, aber es war schon sehr beängstigend, ja.
Wie lange hat das gedauert dann, dass das Wasser gestiegen ist oder wie lange war das Wasser da und wie lange war das wieder weg?
Das Wasser ist gestiegen von circa 22.50 Uhr bis circa 24 Uhr. Also das heißt, das Ganze hat eine gute Stunde, 70 Minuten gedauert, bis das Wasser von 0 auf 2,80 Meter stand. Und gegen 3 Uhr und 5 Minuten circa genau ist der Pegel das erste Mal. Also es war dann sehr konstant auch und gegen 3 Uhr 5 habe ich dann erstmal wahrgenommen, dass das Wasser wieder fällt. Und morgens gegen 7 Uhr stand es dann noch 1 Meter hoch. Und dann bin ich dann zum ersten Mal auch rausgegangen. Habe aber gemerkt, dass die Fluten immer noch so stark sind, dass ich gar nicht weiterkomme. Und bin dann gegen 8.30 Uhr circa 50 Zentimeter hoch durchs Wasser mit meiner gepackten Tasche nach Hause.
Wahnsinn. Michael, wo fängt man dann an? Wie kriegt man das im Kopf unter? Wie geht es dann weiter? Hast du das gleich in dem Moment gecheckt, dass jetzt alles aus ist?
Nein, im Gegenteil. Ich bin durch mein Büro, ich musste durch mein Büro und durch meinen Laden um in den Außenbereich zu kommen und habe dann halt viel Schlamm auf der Erde liegen gesehen und man hat das gar nicht registriert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das gar nicht wirklich registriert. Das Wasser war weg, ich habe gesehen, es ist alles da, im Büro zumindest und bin dann nach Hause, habe meine Tasche nach Hause gestellt, bin dann zu Fuß, wollte zu Fuß zu meinen Eltern. Das ging aber gar nicht mehr, weil es gibt keine Brücke mehr. Es gab keine Brücken mehr und sind ja im Ahrtal 80% aller Brücken weggerissen gewesen. Und das Problem ist, dass in der Bevölkerung noch große Angst umging, dass ein Staudamm in der Nähe hätte brechen können. Und von daher waren wir da alle etwas verunsichert, wie es jetzt weitergeht. Wir sind auch nicht zu den Gebäuden zurückgegangen, weil die Gefahr einfach zu groß war. Und ja, man hat dann eigentlich gar nicht groß nachdenken können. Ich bin dann an dem ersten Tag, also an dem Donnerstag, irgendwann auch gegen 22 Uhr zu Bett gegangen und bin dann erst am Freitagmorgen um 6 Uhr wieder auf und war dann im Prinzip um 7 Uhr in der Firma, um mir das Desaster quasi anzuschauen. Aber da blieb leider nicht viel Zeit, weil da kamen um 7:30 die ersten Helfer und wollten helfen. Und dann hat man nicht mehr die Zeit, um da groß drüber nachzudenken, sondern wir haben dann die nächsten fast 2 Monate nur funktioniert. Wirklich nur funktioniert. Es gab keine Zeit, um sich Gedanken zu machen, um Gottes Willen, was hier passiert, sondern wir haben nur funktioniert, es muss irgendwie weitergehen. So, und einer der ersten Menschen, die da gewesen ist, war Peter Blum. Und wir haben uns einen kurzen Überblick über die Lage gemacht und haben dann ein kurzes Brainstorming gehalten. 5 Minuten, was brauchen wir? Schippen, Besen, Manpower, wir brauchen Radlader, wir brauchen sanitäre Anlagen, wir brauchen irgendwas zum Verbinden für den Fall, dass ich einer schneide. Das war alles wie ein Automatismus. Wir haben einfach funktioniert, ja. Und dann kamen auch schon um 9 Uhr die ersten Helfer, Mitarbeiter und es ging innerhalb von einer Stunde, da standen da circa 100 Menschen. Und dann haben wir angefangen, da sind wir ins Büro rein. Und dann haben wir gemerkt, das, was hier steht, ist alles Schrott. Das ist alles Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und dann haben wir rausgerissen, haben wir alles, was da kam, rausgeschmissen. Alles, alles. Wir hatten kein fließend Wasser, wir hatten keinen Strom, wir hatten nichts mehr. Ja, dann haben wir alles, was noch da gewesen ist, haben wir sehr schnell festgestellt, hier kann man nichts mehr retten. Und dann haben wir es rausgeschmissen.
Nur für alle Zuhörer, der Peter Blum ist unser BNI-Franchise-Partner für die Region Koblenz. Und ich glaube, der hat sich wirklich auch engagiert gemeinsam mit dir, dass es wieder halbwegs in Bahnen läuft für die ersten Monate, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und da hat man erstmal gemerkt, wie gut so ein funktionierendes Netzwerk ist. Weil innerhalb von wenigen Stunden stand auf einmal ein Radlader da. Innerhalb von wenigen Stunden kamen Leute von BNI aus der Schweiz, aus Österreich, die das einen Tag zuvor mitbekommen haben. Die hatten Waschgeräte dabei. Die hatten Pumpen dabei. Es kam auf einmal IBC-Container mit Wasser an. Ich habe nichts gesagt. Das hat alles funktioniert. Wir haben uns da kurz abgesprochen, was ich brauche. Wir hatten weit über 100 Helfer in den ersten Tagen. Und dann stand da auf einmal mittags um 12:30 jemand da, ein BNI-Mitglied, und hatte Essen für 100 Leute dabei. Wow. Und er ist auch 4 Wochen lang am Stück jeden Tag 90 Kilometer gefahren, um die Helfer mit Essen zu versorgen. Nur mal ein Beispiel. Und sehr schnell wurde klar, unser Standort, unser Firmengebäude war sehr schnell Anlaufpunkt für die ganze Straße. Weil wenn was gebraucht wurde, bei uns gab es alles. Wir konnten alles besorgen, wir konnten alles organisieren. Und es gab mit das Essen, hier wurde der Verkehr organisiert, hier wurde der Abtransport organisiert. Also wir waren sehr schnell, würde ich mal behaupten, dieses Kriseneinsatzkommando. Und wir waren das erste Dorf, auf gut Deutsch gesagt, die wieder schlammfrei und sauber waren nach wenigen Tagen. Wir haben am 11. Tag nach der Katastrophe wieder unsere ersten Kunden beliefert, und zwar Altenheime, Krankenhäuser etc. Alles war sehr sporadisch und sehr kompliziert, weil wir hatten keine Gabelstapler, nichts mehr gehabt. Aber wir haben es gepackt. Wir haben am 11. Tag nach der Katastrophe unsere Krankenhäuser wieder beliefert, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine, da waren ja auch, du hast ja gesagt, dass du die ganzen Flaschenkisten alles wegschwimmen sehen. Wie bist du zu der Ware wieder gekommen? Oder hat man das einfach alles auch wegschmeißen können? Oder wie hat das funktioniert?
Also wir sind rund 200.000 Kisten weggeschwommen. Und Bierfässer, das ist jetzt erstmal nur das Leergut. Und das ist bis Rotterdam runter haben wir Fässer gefunden. Und das ist zu einem Viertel wieder zurückgekommen, aber sehr kontaminiert. Das heißt also eigentlich nicht mehr brauchbar. Das ist schlimm. Aber viel schlimmer war, dass ich über 50.000 Kisten in meinem Lager stehen habe, die voll Schlamm sind, die ich nicht mehr verkaufen darf, weil die Gefahr einer Kontamination zu groß ist und die ich auch nicht mehr zurück zum Hersteller bringen darf, weil die Gefahr, dass die Kontamination an den Flaschen dran ist, zu hoch ist. Und der Hersteller möchte sie nicht mehr zurückhaben. Ich kann sie also auch nicht mehr sauber spülen. Das funktioniert nicht. Heißt, wir reden da schon bei einem Schaden von über 1 Million, der mir da widerfahren ist, der auch nicht versichert ist. Und das Makabere an dieser ganzen Geschichte ist, dass das eine der ersten Telefonate, die ich am Freitag wieder geführt habe, meine Versicherung war, die mir mitgeteilt hat, dass es ihm unendlich leid tue, aber dass man sehr schnell geprüft hat, dass ich dagegen leider nicht versichert bin. Und das war schon so ein Punkt, an dem ich eigentlich keine Lust mehr hatte, aber da saßen 50, 60, 70, teilweise 100 Leute und es gab keinen Zeitpunkt, an dem ich den Kopf hätte in den Sand stecken wollen, weil ich wollte immer als Vorbild für die Leute da sein und wollte denen zeigen, ey, Ärmel hoch, es geht weiter. Und habe meine Mitarbeiter vom ersten Tag an gesagt, es ist egal, wie schlimm es ist, wir bauen definitiv wieder auf und wir schaffen das. Und ich habe dann an dem Freitagmittag mit einem Direktor von der Bank telefoniert und der hat mir gesagt, Herr Jochum, Sie sind 16 Jahre Kunden bei uns, Sie haben sich nie was zu Schulden kommen lassen und wir sind da, egal wie schlimm die Katastrophe ist, wir gehen diesen Weg gemeinsam mit Ihnen. Und das war der Punkt, an dem ich so viel Mut und Hoffnung wieder geschöpft habe, dass ich dachte, okay, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, meine Bank ist hinter mir, die steht da, meine Mitarbeiter waren da, alle haben gesagt, wir bleiben hier, wir schaffen das, BNI, dieses Netzwerk war da, ja, und da ging im Prinzip ab dem Freitagmittag, an dem ersten Tag, an dem es losging, war schon klar, wir schaffen das. Und dann hatten wir auch so viel Manpower, so viel Energie, dass wir ja, wie gesagt, am 11. Tag schon wieder die ersten Kunden beliefert haben, am 18. Tag unseren normalen Lieferverkehr wieder aufgenommen haben und am 30., 31. Tag unseren Getränkemarkt wieder eröffnet haben. Also wenn man das heute mal zurückverfolgt, das sind Dinge, die da passiert sind, die gab es im ganzen Ahrtal nirgendwo, die gab es nur bei uns und das ist eine Ausnahme, das war sensationell und das ist gigantisch. Was da passiert ist, ist gigantisch. Wir haben heute noch die Folgen von dem Dreck, alles klar, aber das, was passiert ist, auch in der Kürze der Zeit, das ist sensationell.
Wow. Ich sage einfach nur wow. Michael, ich meine, ist es anderen auch so schnell, haben andere auch so schnell diese Themen gelöst wie du in der Ortschaft?
Wir müssen dazu sagen, dass die Ortschaft an sich nicht so stark betroffen war. Ja, es stand Wasser in den Straßen, teilweise 50 Zentimeter nur Meter. Die Ortschaft steigt ab dem Industriegebiet etwas an. Und wir haben auch das Glück, dass der Fluss ist ja 8 Meter aus seinem Bett gekommen, dass wir so hoch gelegen haben, dass wir nur in Anführungszeichen nur 2,50 Meter Wasser mitbekommen haben. Bei uns in der Straße sind 2 Häuser den Fluten zum Opfer gefallen. Auf der anderen Straßenseite war ein Neubaugebiet gewesen. Da ist das komplette Neubaugebiet 3 Meter unter Wasser gewesen und da sind über 50% der Häuser nicht mehr bewohnbar, die müssen abgerissen werden. Also insofern hatten wir etwas mehr Glück und die A weiter hoch sind ganze Straßenzüge weggerissen worden von der Flut. Also wir hatten insofern Glück, dass die Substanz unserer Gebäude erhalten bleiben konnte, aber wir haben bis auf die Grundmauern alles rausreißen müssen. Das heißt Fliesen, Elektro, estrische Putz, wir saßen quasi in einem Rohbau, muss man sagen, wie es ist.
Wahnsinn. Oh. Also wie behältst du da deinen Humor? Wie behältst du da deine positive Energie? Was ist das Geheimnis?
Ich sage immer, ich hab einen Spruch in meinem Leben. Dieser Spruch ist, ich kämpfe mit Leidenschaft, ich gewinne mit Respekt, ich verliere mit Stolz, aber ich gebe niemals auf. Und ich habe mich zu einer Zeit selbstständig gemacht, an dem viele gesagt haben, das funktioniert nicht. Aber ich habe das geschafft. So, und ich war immer eine Vorbildfunktion für meine Mitarbeiter. Ich bin auch im Inklusionsbetrieb. Ich arbeite sehr viel mit behinderten Menschen und ich habe eine Vorbildfunktion. Und da war für mich klar, wenn es einer schafft, dann schaffen wir das, weil wir haben schon so viel geschafft und das schaffen wir auch. Rückblickend war das eine Mammutaufgabe. Wenn ich das jetzt mal rückblickend mir anschaue, war das schon extrem, was wir da geleistet haben. Das muss man sagen. Aber in dem Moment ist man nur in diesem Tunnel. Man hat diese vielen, vielen Helfer, die versucht man einzusetzen und man hat versucht, und das ist uns auch gelungen, umliegend die ganze Straße runter zu helfen. Man hat sich gegenseitig geholfen. Wir sind als Nachbarn noch mal enger zusammengerückt und noch mal enger zusammengewachsen. Und dieses Feeling, das habe ich mitgenommen, das hat mich beflügelt. Und ich wollte einfach keine Schwäche zeigen, weil ich einfach für meine Mitarbeiter und für die Menschen drumherum da sein sollte und sagen, das, was wir hier tun, ist gerade genau das Richtige. Und weil wir das tun, schaffen wir das auch. Wir haben es geschafft.
Wow. Das macht mir bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, sprachlos oder positiv sprachlos, weil ich sage, Wahnsinn, was man alles machen kann in einer Extremsituation. Ab wann würdest du sagen, ist es wieder normal geworden? Du sagst 90% wieder Normalbetrieb. Wie lange hat das gedauert?
Wir haben noch keinen Normalbetrieb. Wir haben noch keinen Normalbetrieb, weil wir haben 10.000 Quadratmeter Festzelte. Davon ist sehr viel weg. Und das, was noch da gewesen ist, ist alles verdreckt. Das heißt, wir machen jeden Bolzen, jede Plane, jedes Stück Zelt sauber. Wir haben einen Großteil unserer Kunden verloren, aber wir sind ideenreich. Wir versuchen jetzt andere Wege zu gehen. Das heißt also, wir haben ja gewisses Veranstaltungsmaterial und das, was da ist, haben wir sauber gemacht und haben das die A hoch bei Gastronomiekunden, die gar nicht mehr da sind. Von diesen Gastronomiekunden ist nur noch eine Betonplatte. Die ganzen Gebäude sind weg. So, wir haben unser Mobiliar dahin gefahren, wir haben unsere Verkaufswagen dahin gefahren, unsere Kühlwagen aufgebaut, wir haben unsere Zelte, die wir noch da sind, aufgebaut, die haben das bestückt. Und so haben wir mehrere Kunden, die im Prinzip auf ihrer Bodenplatte sitzen und jetzt einen Biergarten da haben mit dem Material, das wir ihnen zur Verfügung gestellt haben. Und das sind Anlaufpunkte für den ganzen Ort, wo die Leute abends schon mal ein Bier trinken gehen, wo sie sich unterhalten können, wo sie anlaufen, wo sie sich treffen können. Ja, und wir haben also das genutzt, unser noch vorhandenes Material kostenfrei bei Kunden einzusetzen, damit es da in den einzelnen Orten weitergeht. Und auch das ist da was ich mir so heute nicht vorstellen kann, aber was unheimlich gut angekommen ist. Und wir haben gesagt, okay, wenn die Industrie uns sagt, wir müssen diese Flutgetränke vernichten, dann haben wir gesagt, wir vernichten gar nichts, sondern wir geben es, wir verschenken es. Wir haben also im Prinzip rund 40.000 Kisten verschenkt, wohl wissend, dass sie verdreckt gewesen sind. Die Leute haben gesagt, naja, wir machen den Dreck weg, aber wir sind der Meinung, in der Flasche ist nichts drin und wir trinken das. Ja, und so hat man sich gegenseitig geholfen.
Wow. Wer gibt Gewinn in Rheinkultur? Wahnsinn, Wahnsinn. Michael, wie schaut es denn sonst in dem Tal aus? Wenn so eine Jahrhundertflutkatastrophe kommt, da überlegt man sich doch, baue ich das dann wieder auf? Das kann ja nächstes Jahr hoffentlich nicht, aber die Natur ist ja da unbarmherzig. Gibt's da neue Talsperren oder Umleitungen von Flüssen oder was ist so eine Lösung, die angedacht ist, um das zu verhindern in Zukunft?
Ja, also seitens der Bundesregierung, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man auch seitens der Kommune, wir haben natürlich ein bisschen Pech gehabt mit der Situation, dass man uns nicht gewarnt hat. Da geht man auch hoffentlich weiter gegen vor, weil dann hätte man viele Menschenleben retten können, hätte man den Katastrophenalarm 2 Stunden vorher ausgelöst. Das ist nicht passiert, das ist sehr schade. Aber umso bemühter ist man jetzt seitens der Regierung, seitens auch der Kommunen, das nicht nur wieder aufzubauen, sondern auch für die Zukunft besser zu machen. Und das braucht Zeit. Das passiert nicht schon jetzt auf gleich, aber man ist bestrebt und man ist auch sehr bemüht, das hochwassersicherer zu machen und entsprechende Auslaufzonen zu gestalten. Und man muss ja mal sagen, es ist ja ein ganzes Tal verschwunden. Es ist ja nicht nur ein Straßenzug, es ist ja im Prinzip ein ganzes Tal. Auf einer Strecke von 30 Kilometern ist ja dieser Flut zum Opfer gefallen. Und ich habe ja gerade eben gesagt, 80% der Brücken sind ja weg. Es gibt keine Infrastruktur mehr, es gibt keine Bahngleise mehr. Teilweise sind Straßen weg. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Und ich bin ja die ersten 6 Wochen quasi, auch wenn wir, das heißt meine Mitarbeiter, unsere Kunden bedient haben, ich bin ja gar nicht aus dem einen Ort rausgekommen, weil ja die Möglichkeit gar nicht bestand. Wir haben dann am 5. Tag irgendeinem Notbüro gesessen, um unsere Kunden mal zu sagen, was eigentlich passiert, und haben dann im Prinzip über Stock und Stein gearbeitet. Aber wenn man jetzt so mal aufs Tal guckt, es ist schon sehr, sehr deprimierend, dass Leute noch jetzt noch gesagt bekommen, dass das Wasser so tief in die Gebäude eingezogen ist, dass die Gebäude trotzdem, dass man alles rausgerissen hat, abgerissen werden müssen. Das heißt, wir sind dann noch lange nicht am Ende mit der Feststellung, welche Gebäude können stehen bleiben, welche werden abgerissen. Und da wird es in den nächsten Wochen bis Weihnachten leider noch sehr viel geben. Wir hatten 6 Wochen kein Wasser, wir hatten 8 Wochen keinen Strom. Wir haben jetzt gerade erst wieder Gas und es gibt noch ganze Straßenzüge, die noch gar kein Gas haben, wo es jetzt gerade erst wieder Strom gibt. Und das ist, ich habe mit älteren Menschen gesprochen, die haben mir gesagt, es ist weitaus, weitaus schlimmer als damals im Krieg.
Wahnsinn. Kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen. Und was ist so eine angedachte Lösung, dass es nicht mehr passiert?
Ja, man versucht halt jetzt Rückhaltebecken zu bauen. Man versucht halt Auslaufzonen zu gestalten. Man versucht halt da, wo Gebäude jetzt zu nah am Wasser gestanden sind, die Gebäude umzusiedeln, um einfach diesem Ganzen ein bisschen mehr Raum zu geben. Aber wir haben natürlich auch den Nachteil, dass das Ahrtal, was ja ein sehr kleines Tal ist, sehr eng beieinander liegt. Und man muss dazu sagen, man hätte, egal was man hätte vorher machen können, man hätte es nicht geschafft, diese Flut einzudämmen und diese Schäden zu vermeiden. Das hätte einfach nicht funktioniert, weil dafür waren die Wassermassen einfach zu enorm. Aber mit diesen Daten und Werten, die man jetzt gesammelt hat, die auch aus den ganzen Auswertungen jetzt vorliegen, versucht man natürlich das Beste daraus zu machen, um solche Dinge in Zukunft zu vermeiden. Und da ist man wirklich sehr bemüht.
Wow. Michael, wie geht's bei dir weiter? Wie können wir dich unterstützen, beziehungsweise hast du Kontaktwünsche? Also erst einmal, wie geht's bei dir weiter? Was ist so deine Vision für die nächsten Monate und hat sich bei dir was verändert in deiner Vision, was das Unternehmen betrifft?
Ja, für mich hat sich etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges verändert. Und zwar, ich bin ein Mensch, der sich alles im Leben selber erarbeitet hat. Und ich bin ein Mensch, der immer alles alleine gemacht hat, der mit sich selber alles ausgemacht hat. Und dann kam die Flut und habe ich gemerkt, hier komme ich alleine nicht mehr weiter. Und ich bin auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Und es war für mich eines der schwierigsten Dinge, diese Hilfe anzunehmen. Bin ich ganz ehrlich, es war absolut schwierig, einfach die Hilfe auch zuzulassen. Aber mir blieb ja gar nichts anderes über. Und wenn man dann gesehen hat, wie gerne die Menschen geholfen haben und wie schön dieser ganze Zusammenhalt gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich mich da unheimlich viel verändert. Ja. Und ich habe immer sehr gerne geholfen. Das werde ich auch weiterhin tun. Aber für mich ist jetzt, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das immer wieder gesagt, ich sage das auch hier, wenn irgendwo eine Flut gewesen wäre, dann habe ich immer mal ein paar Euro gespendet. Ich wäre aber nie hingefahren. Heute hat das mein Bild und die Sicht auf das Ganze vollkommen geändert. Wenn heute sowas irgendwo passiert, dann setze ich mich mit meinen Jungs ins Auto und fahre dahin. Und das ist egal, ob es ein BNI-Mitglied ist oder nicht, aber ich wäre da. Aber ich möchte noch mal kurz auf BNI zurückkommen. Ich habe Freundschaften, und das sind Freundschaften entstanden, bis in die Schweiz, bis nach Österreich, bis nach Berlin, bis nach Freiburg, bis nach Münster, bis runter, bis nach Ostfriesland, wo die Leute mit dem Bus freitagsabends hier hochgekommen sind und sind sonntags wieder weggefahren und haben hier 20 Stunden zum Teil gearbeitet, nur um zu helfen. So, und da ist etwas passiert, das man mit Worten nicht beschreiben kann. Und da hat man Menschen kennengelernt, da sind Freundschaften draus entstanden, die wären ohne diese Flut nie entstanden. Ich hätte diese Flut zwar nicht unbedingt haben müssen, aber das, was ich da mitgenommen habe, das werde ich mein Leben lang, wird mich mein Leben lang begleiten, definitiv. Ja.
Wie geht's mit deinem Unternehmen weiter? Was ist der Plan? Gibt es eine Neuausrichtung, neue Bereiche oder?
Wir werden es wieder exakt so aufbauen, wie es gewesen ist, von der Struktur her. Aber wir werden uns etwas anders orientieren, weil ich auch meinen Mitarbeitern immer wieder gesagt habe, hier muss sich niemand um seinen Arbeitsplatz Gedanken machen. So, und ich bin Hans Dampf in allen Gassen. Ich habe Ideen und ich hatte schon vor der Flut eine wahnsinnig tolle Idee gehabt, und zwar ein Netzwerk zu schaffen, wo man, ich sag jetzt mal, mit BNI gemeinsam etwas machen kann und wo ich viele Leute auch für gewinnen konnte. Das haben wir überdenken müssen, weil wir zu speziell gewesen sind. Wir wollen es etwas breiter machen und wir wollen jetzt gerade für die Leute, nicht nur die geholfen haben, sondern auch alle für BNI, die dabei sind, etwas machen, wo wir gemeinschaftlich Stärke zeigen können, wo wir uns gemeinschaftlich helfen, unterstützen können. Und das habe ich mir, als Maßgabe mitgenommen, dass ich etwas wiedergeben möchte, in Form, wo ich helfen kann. Und das als Danke für die Leute, die mir geholfen haben, das ist mir sehr, sehr wichtig, ja.
Wow. Ihr trefft sich schon wieder mit eurer BNI-Gruppe? Weil es war ja zeitlang wahrscheinlich auch, man hat keine Treffen stattgefunden, weil viele Leute betroffen waren.
Unser Chapter hatte sich 4 Wochen lang nicht getroffen, aber unser Chapter ist nur zu 15% betroffen gewesen. Das heißt, also es waren 3 oder 4 Personen betroffen gewesen und wir haben uns relativ schnell nach der Live getroffen, haben jetzt am vergangenen Freitag das erste Mal Hybrid gehabt, werden aber aufgrund der Covid-Erkrankung und der steigenden Zahlen jetzt am Freitag erstmal wieder per Zoom sein. Aber wir waren sehr schnell wieder live und das war auch gut so. Um den Austausch zu haben, um sich gegenseitig zu briefen, um sich gegenseitig zu helfen, um einfach zu zeigen, wir sind da und das war schon sehr gut. Das war das Beste, was wir gemacht haben, ja.
Wenn ich dir zuhöre, ist dein wichtigstes Learning auch, dass du sagst, Hilfe von anderen anzunehmen, im Team was gemeinsam zu machen? Weil ich hätte dich eigentlich als Teamplayer eingeschätzt, aber dass du so gar sagst, nicht alleine derjenige, der vorne steht. Also ist das aber so, was andere mitnehmen können aus deinem Jammer, den du da gehabt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war natürlich Teamplayer, klar. Aber ich habe viele Dinge mit mir selber ausgemacht. Wenn was nicht funktioniert hat oder ich bin Perfektionist und zwar war mir nicht gut genug, habe ich nochmal nachgesteuert. Aber es gibt halt einfach Dinge bei der Vielzahl an Menschen, die da gewesen sind, wo man nicht mehr alles selber machen kann. Und eines der wichtigsten Punkte war, diese Hilfe auch anzunehmen. Da war ich immer schlecht drin gewesen, wo ich gesagt habe, naja, du kannst jetzt nicht von dem verlangen, dass der dir hilft und das macht er ja umsonst. Aber dann kam jemand, wie der Peter, der sagte, Michael, du hast hier ein Jahr lang dich für das Chapter zerrissen, als Covid kam und du hast so viel gegeben, jetzt nimm doch einfach mal etwas an, weil du hast doch den Leuten geholfen und warum nimmst du doch die Hilfe jetzt nicht einfach mal an? Ich bin doch auch hier, es will doch niemand etwas von dir, sondern wir wollen doch alle nur helfen. Ja, und das war halt der Punkt, an dem mich ein Umdenken in mir stattgefunden hat und das beherzige ich bis heute, wo wir wissen, dass ich immer noch helfen möchte, mindestens genauso stark ausgeprägt ist und das nicht besser werden wird. Aber es war eine Erfahrung, die mich da geprägt hat, ja.
Sehr gut. Michael, wie können wir dich, weil wir haben sehr viele Zuhörer, auch unterstützen? Was ist so ein Wunsch? Gibt es einen Kontaktwunsch? Gibt es irgendwas, was du sagst, da würde ich gerne Unterstützung haben?
Ja, ich habe also, als Corona angefangen ist diese Idee in mir gewachsen. Und diese Idee, die ich habe, die ist in mir auch nochmal stärker geworden. So, und ich habe halt diesen Traum davon, dieses große Netzwerk, was wir haben, zusammenzubringen. Das heißt also, jetzt ist es halt schön, wenn man über Zoom in andere Chapter reingehen kann, weil man hat nicht die Möglichkeit, alle Chapter in ganz Deutschland zu besuchen. Aber ich würde gerne etwas was machen, was die Chapter mehr alle mehr zusammenbringt, wo wir gemeinsam wachsen können, wo wir vielleicht etwas schaffen, eine Plattform schaffen, in der wir uns, ich sage jetzt mal, nicht nur in den einzelnen Chaptern, sondern darüber hinaus noch mal mehr vernetzen können, noch mal mehr miteinander gemeinsam machen können, vielleicht eine große Plattform, in der wir uns austauschen können. Das ist mein Ziel, weil dieses wer gibt, gewinnt, das ist so gewachsen in diesen letzten Monaten, das war so hilfreich. Und ich möchte einfach, dass viele, die jetzt auch von Covid vielleicht betroffen sind, einfach nur sagen, ey, ich brauche Hilfe, weil die ist ja da. Wir können sie ja geben und die Leute wollen sie ja geben, aber teilweise wissen was gar nicht. Und das ist einfach mein Wunsch, dass wir in diesen Chaptern auch überregional weiter zusammenkommen, weiter zusammenwachsen und mehr voneinander da sind. Das ist mein Wunsch.
Wow. Lieber Michael, Wahnsinnsgeschichte. Hut ab, was du geleistet hast in den letzten Monaten und in den letzten Jahren. Eine Möglichkeit, andere BNI-Mitglieder kennenzulernen, haben wir dieses Jahr in Berlin, wo wir uns mit den besten Netzwerkern treffen. Würde mich freuen, auch dich dort zu sehen, wenn du vorbeikommst. Berlin im Mai, unsere Dachkonferenz. Und es gibt schon einige Online-Formate, wo sich über 200, 300 BNI-Mitglieder vernetzen. Vielleicht schaust du mir dort vorbei und erzählst dir eine Geschichte, weil die ist sehr, sehr beeindruckend. Wahnsinn. Michael, wir haben am Ende immer so Fragen vorbereitet für die Interviewgäste, so einen Fragen-Word-Rap. Bist du auch willig, das zu machen oder möchtest du das auch machen?
Na klar, eines muss ich aber noch sagen.
Sag's bitte.
Das ist mir sehr wichtig. Du sagst, was du geleistet hast, ja, das stimmt, aber ohne mein Team und ohne die Leute drumherum, die ganzen fremden vielen Helfer, hätte ich es gar nicht geschafft. Das ist mir extrem wichtig. Ja, es mag sein, dass ich viel geleistet habe, aber ohne die ganzen Helfer und mein Team, meine Familie, meine Mitarbeiter und auch dieses Netzwerk BNI, hätte ich es niemals geschafft. Niemals.
Und es ist spannend, dass du das so offen sagst. Es ist ja nichts Neues im Großen und Ganzen. Und wie oft glaubt man alleine, alles lösen zu müssen? Und ich glaube, es gibt immer wieder Menschen draußen, die einem helfen wollen, die einem helfen können. Die Frage ist, wie ist man offen? Und du bist in der Situation dazu gezwungen worden. Am Ende des Tages wäre es anders nicht gegangen. So habe ich das verstanden. Wenn man eines mitnehmen kann, ist, wenn es eine Notlage gibt oder wenn man sagt, hey, ich kann alleine nicht mehr, es gibt Leute draußen, die helfen wollen. Definitiv.
Ja, definitiv.
Definitiv. Michael, wenn du irgendwann nach Wien kommst, du musst unbedingt bei uns vorbeischauen oder ich schaue bei dir vorbei, wenn ich wieder in der Gegend bin. Aber das Reisen ist leider Gottes in letzter Zeit irgendwo weniger geworden. Das haben wir ein bisschen mehr gehabt, aber ich würde mich freuen, dich einfach einmal persönlich auch kennenzulernen oder gemeinsam was essen zu gehen oder irgendwo sich ein bisschen länger auszutauschen. Ich würde mit der ersten Frage starten. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Zu lange alles alleine zu machen.
Geld bedeutet für dich?
Geld ist materiell. Für das Wichtigste im Leben kann man sich für Geld nicht kaufen. Familie, Freunde, Gesundheit.
Dieses Ritual habe ich.
Dieses Ritual habe ich. Dieses Ritual habe ich. Boah. Jeden Morgen aufzustehen und zu danken, dass ich gesund bin.
Ja. Was krass ist, das klingt so eine abgedroschene Frage. Das kleinste Ritual, was dir gut tut, und da gibt es, jeder Mensch macht irgendwas in die Richtung, es macht einen Unterschied im Leben. Ich bin heute wach geworden um 4 in der Früh und ich habe mir so überlegt, boah, ich kann schon wieder nicht schlafen. Dann habe ich überlegt, für was bin ich dankbar? Und witzigerweise, je öfter ich darüber nachdenke, hat das Leben wirklich gut mit mir gemeint. Und am Ende, Michael, du hast gerade gesagt, wie war das? Familie, Gesundheit, Freunde, waren das die drei Dinge? Ja. Was du vorher gerade gesagt hast. Ich meine, bei aller Widrigkeit gibt es immer Dinge, für die man dankbar sein kann. Und wenn du sagst, in 8 oder 11 Tagen alles wieder umgekrempelt und wieder voll, also lieferfähig gewesen, mit Menschen, die man gern hat, also alle 80, dankbar sein. Guter Tipp. Ja. Darauf kann ich nicht verzichten.
Darauf kann mein Unternehmen, meine Leute, meine Familie.
Die Zukunft in Deutschland schaut in 5 Jahren wie aus?
Sehr verändert im Gegensatz zu heute. Digitaler, auf jeden Fall viel digitaler.
Persönlich wachse ich durch?
Persönlich wachse ich durch die Erfahrungen der letzten Monate ungemein.
Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
Sich ein richtig gutes Konzept überlegen und sich jemand holen, der sie dabei berät, ohne blauäugig in etwas reinzulaufen.
Ist es auch dir widerfahren? Hast du Unternehmer gehabt, die dir geholfen haben? Ältere Unternehmer? Oder machst du es für einen jungen Unternehmer? Hast du das schon mal angedacht?
Ich habe den Fehler gemacht, mich blind in meine Selbstständigkeit zu stürzen, im Nachhinein betrachtet. Aber ich habe sehr viel Glück gehabt, sehr viel durch auch Fleiß sehr viel geschafft. Aber rückblickend auf die letzten 16 Jahre war ich schon sehr blauäugig gewesen. Es hätte auch gut nach hinten losgehen können, aber wie gesagt, durch Fleiß und Glück habe ich es halt geschafft, hier hinzukommen. Ja.
Was hat mich zuletzt wirklich bewegt?
Die Solidarität der Menschen, die aus ganz Deutschland hier hingekommen sind, um zu helfen. Und die ihr Lächeln bei all dem Mist nie verloren haben.
Sehr cool. Dein größtes Vorbild ist oder war?
Mein größtes Vorbild sind meine Eltern, die geschafft haben, aus nichts zu machen, bodenständig geblieben sind und immer noch die Menschen sind, die sie vor vielen Jahren mal gewesen sind.
Deine nächsten Ziele sind?
Es wieder so hinzubekommen, wie es gewesen ist. Mit meinem Unternehmen und für meine Familie und für meine Mitarbeiter und Freunde weiter da zu sein.
Wie weit bist du schon, wenn du sagst, 100% war vor, sagen wir mal, vor Covid? Bist du bei 50%, 40%, 60%? Mhm. Wo stehst du?
Ja, wir sind jetzt ungefähr bei zwischen 50 und 60% sind wir wieder, ja.
Alles klar. Erfolg ist für dich?
Erfolg ist für mich unwichtig.
Okay, jetzt muss ich noch fragen, warum. Also die Antwort habe ich noch nicht auf die Frage bekommen.
Ja, weil Erfolg ist etwas, das man selber auch ein bisschen steuern kann. Aber Erfolg liegt in einem selber. Das kann man selber steuern. Aber gesund zu bleiben und Freunde zu haben und eine Familie zu haben, das kann ich mir für Geld nicht kaufen. Das kann ich nicht steuern.
Alles klar. Lieber Michael, es war mir ein Volksfest, mit dir zu sprechen. Wenn man anhört, was du erlebt hast in den letzten Monaten und im letzten Jahr werden viele Dinge einfach relativ klein. Ich würde mich freuen, wirklich dich in Berlin zu sehen, in irgendeiner Art, wenn du es das möglich machen kannst. Und liebe Zuhörer, solltet ihr eine Empfehlung für den Michael haben, einen guten Kontakt haben oder ihn bei seiner Vision unterstützen wollen, bitte tretet mit ihm in Kontakt. Die Kontaktdaten werden wir in den Shownotes verlinken und auch aufzeigen. Ich find's wahnsinnig. Michael, ich verneige mich vor dir. Ich mag's aber nur so, weil da oben kriege ich eine Glatze. Also so verneige ich mich vor dir.
Ich habe genug davon, ich kann dir was geben.
Und wenn man Wer gibt, gewinnt, so heißt der Podcast, in Rheinkultur sehen möchte, dann sieht man sicher bei dir, Michael, und auch was in den letzten Monaten in diesem Tal auch gelaufen ist, wo Leute mit Bussen gekommen sind und sich für andere engagiert haben. Ich bin nämlich davon überzeugt, Michael, wenn wir jeder einer Person pro Tag weiterhelfen, wenn es jeder einmal pro Tag macht, ist es mit einem Kontakt, ist es mit einer Empfehlung oder sogar mit seiner physischen Arbeitskraft oder mit einfach zuzuhören, dann kann die Welt nur zu einem besseren Platz werden. In der heutigen Zeit, wo Ellbogentechnik man immer wieder hört und Geiz ist geil und den ganzen Schamott füreinander einzustehen, das hat die Menschheit immer noch weitergebracht und das darf wieder mehr sein. Mein Ziel ist es, einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Ich lade jeden dabei zu sein. Ich lade jeden ein, bei dem Thema dabei zu sein. Michael, du magst es schon seit vor Covid, während Covid, auch in der Krise. Also das ist, ich glaube, das ist dein Lebensmotto, wenn man mich vorher schon mal telefoniert, und das ist deine DNA. Von mir kriegst du einen riesen Applaus.
Dankeschön.
Liebe Zuhörer, herzlichen Dank. Michael, die letzten Worte gehören natürlich dir.
Ja, also abschließend möchte ich nochmal sagen, dass mir dieses Netzwerk wichtig ist, vorher schon wichtig war, noch wichtiger geworden ist, und dass ich aufgrund dieses Netzwerk sehr viele Menschen kennengelernt habe, hilfsbereite Menschen, die ich niemals kennengelernt hätte, wenn diese Krise nicht gewesen wäre. Und alle, die dieses Netzwerk nicht nutzen können, möchten oder wollen, die sind selber schuld, weil sie wissen nicht, was sie verpassen.
Danke sehr, Michael. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Sollte das, was ihr heute gehört habt, euch inspiriert haben, empfehlen Sie uns weiter, liked zu uns, kommentiert zu uns, wie auch immer. Sollte das, was wir heute gemacht haben, wenn du sagst, das können wir noch besser machen, ich freue mich über Feedback, denn, Michael, Feedback ist das Futter der Champions.
Richtig.
Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de/unternehmerfrühstück.